Kennt mich ja gar nicht, ne? Ja, was ist denn das für einer, der da kommt? Das ist ständig meine Situation, dass ich jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde bin. Dann ist so die Frage, was sagst du der Gemeinde? Was gibst du denen mit? Jetzt ist das ja noch so, jetzt bin ich Repräsentant einer Kirche, übrigens Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Das sind die anderen. Jetzt gibt die evangelisch die freie evangelische Gemeinde, gibt es die evangelisch-freie Gemeinde, die gibt alles. Gibt es alles Mögliche. Was bist denn du jetzt als Vertreter dieser Kirche? Jetzt gibt es vielleicht noch eine neue Kirche und ihr seid in der Frage, ja, werden wir Bekenntniskirche oder bleiben wir im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden und was macht das überhaupt für einen Unterschied? So, jetzt stehe ich hier. Für euch ist das, ihr sitzt auf eurem Platz und denkt, ja, wenn er gut predigt, ist schön, sonst kommt nächste Woche vielleicht jemand anders. Ne? Es regnet, es schneit, es predigt, man kennt das. Ja, aber für mich, ich bin einmal jetzt hier, muss mir Gedanken machen, was gebe ich euch mit, dass ihr euch ein Bild macht. Und ich tröste mich dann so bei Jesus, der in einer ähnlichen Situation war, in einem Text, den wir eben gehört haben, im Lukas-Evangelium. Ja, die kannten den kleinen Jesus da, der ist ja in Nazareth geboren. Ne? Aber man hört so Dinge, der war jetzt schon mal in der Hauptstadt, du, der hat mit Leuten über Gott geredet. Du, unser Jesus, der redet mit anderen und der betet mit denen und manche sollen sogar gesund geworden sein. Der spielt sich ganz schön auf. Und jetzt ist er mal Sonntag oder am Schabbat in der Synagoge, nach seiner Gewohnheit heißt es da im Text. Und dann, ja, wenn er schon mal da ist, dann geben wir ihm die Schriftrolle. Und man sieht das richtig so im Text, Jesus bekommt die Schriftrolle des Propheten Jesaja gereicht und er überlegt, was gebe ich ihnen, was lese ich ihnen vor. Und ich sage euch schon mal, es wird ein bisschen unbequem. Könnte sein, dass es ein bisschen unbequem wird. Denn was Jesus da sagt, er hat ja so eine Hauptbotschaft. Wenn ihr die Botschaft von Jesus auf einen Punkt bringen wollt, auf einen Begriff bringen wollt, das ist die Botschaft von Gottes Reich. Das ist die Botschaft davon, wie handelt Gott eigentlich in der Welt? Was macht er eigentlich den ganzen Tag, der liebe Gott? Und wie wird er wirksam? Und wo? Und wann? Spannende Fragen vielleicht. Und jetzt haben wir Jesus, der liest aus der Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und man sieht richtig, er überlegt, was sollen sie hören? Und in Quintessenz ist das. Ich habe für die Armen gute Nachrichten. Und auch für die Gefangenen, seid frei. Und den Blinden soll ich sagen, ihr könnt sehen. Und denen, die zerschlagen sind, seid heil. Das ist das Programm im Reich Gottes offenbar. Damit kann Jesus sich identifizieren. Er nimmt die Worte des Propheten und macht sie sich zu eigen. Habe ich schon angekündigt, ne? Wird ein bisschen unbequem. Ich gucke mich jetzt gerade mal so um, so, wie viele Blinde haben wir denn jetzt hier? Ja, ihr haltet eure Lesebrille fest und also ein bisschen blind bin ich ja auch. Gilt nicht. Ich glaube, hier sind gar keine Blinden. Arme. Bin nicht so sicher, ob ihr als Arm durchgeht. Ich glaube, du willst auch gar nicht arm sein. Tauschen wollt ihr auch nicht. Gefangene. Wenn ihr gefangen werdet, werdet ihr nicht hier. Zerschlagenheit kann ich nicht erkennen. Aber macht euch schon mal sanft mit dem Gedanken, vertraut, dass ihr hier gar nicht angesprochen seid. Was ist denn dann? Kann es sein, dass Jesus uns Menschen in den Mittelpunkt stellt, die gar nicht wir sind? Ist das denkbar? Überlegt mal einen kleinen Augenblick. Wir sagen ja so gerne, Gott liebt alle gleich. Gott, also kannst du immer, das lieben wir, ja? Wenn jemand kommt und sagt, Gott liebt sie alle und in der Theorie mögen wir es besonders, wenn wir dann so überlegen, wer da alles mitgemeint ist, finden wir es schon nicht mal ganz so schön, aber solange wir dabei sind, ist immer alles gut. Jetzt macht euch mal mit dem Gedanken vertraut, dass Jesus hier eine Zielgruppe beschreibt, die im Mittelpunkt des Reiches Gottes steht und das sind gar nicht wir. Das ist unbequem. Wir mögen das nicht. An meinem ersten Wochenende im Ruhrgebiet, ich bin jetzt seit 2 Jahren, wohne ich jetzt hier. Meine Frau wohnt weiterhin in Oldenburg und die dachte, ach Mensch, wenn der Arme da am Wochenende in NRW ist, man muss den irgendwie gut vorbereiten, das soll ein bisschen sanft sein. Und dann hatte sie mir eine Karte geschenkt für Fußball. Jetzt muss man ja drüber reden. Aber das ist jetzt schon 2 Jahre her, ich habe es trotzdem nicht vergessen. Ich wollte immer mal so zur gelben Wand, aber das kriegst du keine Karten. Sie dachte, fang mal klein an, zum VfL Bochum, ist auch schön. Ja, und dann hatte sie einen Freund bereitgestellt, der sollte mich dann abholen, alles schön organisiert. Das Problem war nur, mit meiner Karte funktionierte was nicht. Wir waren rechtzeitig am Stadion, aber meine Karte funktionierte nicht. Die kannten das schon, ja, gehen Sie da hinten zu dem Schalter, da werden Sie geholfen. Ja. Und dann eine riesenlange Schlange von Leuten, die auch dieses Problem hatten. Und Fußball hat ja eine bestimmte Liturgie. Ich weiß nicht, geht ihr ab und zu zum Fußball? Hat so eine bestimmte Ordnung. Beim VfL ist es, wenn die Bochum-Hymne erklingt, ja, das Lied von Grönemeyer, dann weißt du, jetzt geht's gleich los. Da hatte ich mich ja drauf gefreut. Ne? Jetzt stehe ich in dieser blöden Schlange und oben höre ich das Bochum-Lied. Und da weißt du, gleich geht's los. Ich stehe immer noch in dieser Schlange. Und rechts von mir war auch so eine Schlange, das heißt, das kannst du gar nicht Schlange nennen. Da gingen Leute durch, da war ganz viel Personal, bei uns ganz wenig. Ich guckte mich so um und dann sehe ich VIP, VIP, Very Important Persons, sehr wichtige Personen. Da ist genug Personal, die werden schnell behandelt und ich stehe da in meiner Schlange. Das mag ich nicht. Und offenbar hat Jesus so auch VIPs, Very Important Persons, die gehen vor, die werden bevorzugt behandelt. Gucken wir nochmal rein. Die Armen, die Blinden, die Gefangenen und die Zerschlagenen. Wisst ihr, wir haben das ja so drauf, als Christenmenschen, wir mögen immer gerne im Mittelpunkt stehen. Ne? Und in unseren Gebeten, wir kreisen um uns, wir beten für uns. Oh, heute geht es mir nicht so gut, Paula geht es noch schlechter, segne Paula. Das kriegen wir hin. Wir kriegen auch ganze Gottesdienste hin, ohne an die Zerschlagenen und Armen und Leidenden in dieser Welt zu denken. Das kriegen wir echt hin. Und wenn es uns nicht so gut geht und wir beten das Vater unser, gib uns unser täglich Brot, dann denken wir, euer Brot habe ich ja, auch materiell geht es mir auch gut, aber uns fällt immer was ein, was wir brauchen. Und dann, Herr, und kümmere dich um meine Anliegen. Wir können Gott um alles bitten, natürlich. Aber wisst ihr, dieses Gebet ist ursprünglich ein Gebet für Tagelöhner. Jesus schenkt es den Armen, denen, die wirklich nicht wissen, was sie morgen zu essen haben. Und wenn wir dann dieses Gebet nehmen und sagen, ach Mensch, jetzt finde ich gerade keinen Parkplatz. Jesus, kannst du mal, dann betet, wir können alles bitten. Aber dass wir uns vielleicht in dem Moment klar machen, Jesus ist auf der Seite der Armen. Und wenn ich das Vaterunser bete, dann denke ich, ich stelle mich an die Seite derer, die jetzt im Flüchtlingsboot sitzen, die jetzt nichts haben, die jetzt bangen um ihr Überleben, die jetzt zu Hause sitzen und nicht wissen, wo sind ihre Verwandten, die als Geiseln entführt wurden oder auf die damit rechnen müssen, dass eine Bombe auf ihr Haus fällt oder die geflüchtet sind. Unser Herz soll an dieser Stelle weich werden. Und vielleicht merken wir auch, dass so eine Welle der Dankbarkeit uns so durchflutet, dass wir merken, hey, ich hab Brot. Einige von euch haben sogar ein Auto. Einige von euch haben ein eigenes Haus, in dem sie wohnen. Und wir wissen, wenn wir kommen, wenn es mal kalt ist, machen wir die Heizung an, es ist warm. Und wir wissen, wenn wir was trinken wollen, was essen wollen, gehen wir in den Kühlschrank und nehmen es uns. Was für ein Privileg. Wisst ihr, ich bin reich. Ich habe einen Rasenmäher, der hat 1,23 Meter Schnittbreite. So, jetzt kommst du. Das ist auch schön. Wir sind reich. Ich vermute, ihr seid alle reich. Und wir haben ganz viel. Und es tut uns gut, uns mal klarzumachen, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann ist das eine Größe, Jesus ist parteiisch. Der nimmt Partei. Und vielleicht nimmt er Partei nicht für dich, sondern für die anderen. Vielleicht merkst du, ich habe was zu geben. Vielleicht bist du auch Teil des Reiches Gottes, aber nicht nur auf der Empfängerseite, sondern auf der Geberseite. Wie schön! Mir ist es neulich wieder passiert. Ich stehe am Bahnhof, dann kommt der Zug. Wisst ihr, ICE haben 3 Waggons erster Klasse. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, ich stehe immer falsch. Und das ist so demütigend. Du stehst da, dieses Ding, weißt du, so ein erste Klasse Waggon, der ist von hier bis hinten zur Wand. Und da gehst du richtig weit. Und mittlerweile, ich habe mir das so zur Aufgabe gemacht, so der inneren Demütigung. Okay, die erste Klasse, da gehörst du nicht rein. Und ich glaube, das ist beim Reich Gottes auch so, dass Menschen wie wir sich klar machen müssen, wir sind nicht in der ersten Klasse. Schadet uns das eigentlich? Oder würde es uns mal ganz gut tun? In der ersten Klasse sitzen bei Jesus anders, andere, die Blinden, die Zerschlagenen, die Armen, die Gefangenen. Und ich kann die paar Schritte eben gehen und werde mir darüber klar, ich sitze in der zweiten Klasse. Wie schön, dass Jesus andere VIPs hat. Das ist, glaube ich, so eine Übung der inneren Demut. Und ich merke, mir tut das gut. Ich halte das aus. Und ich bin ein bisschen stolz auf Jesus, zu sagen, Mensch, gut, dass du nicht so Leute wie mich in die erste Reihe gestellt hast, sondern dass dabei die anderen stehen. Was bist du für ein spannender Herr? Ich möchte gern mit dir weiter unterwegs sein. Lass uns das üben, einüben, dieses Koordinatensystem, was Jesus uns da gibt und wo er uns einen Platz gibt. Wir müssen nicht immer Angst haben, dass wir zu kurz kommen, sondern vielleicht sind wir Beteiligte und erleben die Kraft des Reiches Gottes. Also vielleicht werden wir zu Erfüller der Brotbitte. Jemand bittet, gib uns unser täglich Brot und wir werden Beteiligte, indem wir geben können. Und wir werden zum Erfüller dieser Brotbitte und jemand anders erlebt Gott durch uns. Ganz spannende Gedanken, finde ich. Und vielleicht sagt ihr aber, ja, also Arme, Blinde, Gefangene ist ganz schön, wenn Jesus sagt, das soll aufhören, er spricht denen was zu. Ich würde ganz gerne wissen, wann ist denn das soweit? Es gibt viele Gefangene. Und wenn ihr die Nachrichten seht, und vielleicht geht es euch auch so wie mir, dass ihr das manchmal gar nicht aushaltet, was da gerade geschieht. Wie kann ich das zusammenbringen mit diesem Jesus, der sagt, ich bin parteiisch auf der Seite der Armen, der Blinden, Gefangenen, Zerschlagenen. Das sehe ich nicht immer, wenn ich die Tagesschau sehe. Ich würde ganz gerne wissen, wann ist das denn so weit? Wann zeigst du das denn? Wann geschieht das denn? Und es gibt eine Menge Christenmenschen, die sagen, naja, wenn Jesus wird nochmal wiederkommen und dann nimmt er alles weg. Dann gibt es keine Gefangenschaft mehr. Dann gibt es keine Armut mehr. Ich glaube das. Aber wenn wir mal die Seligpreisungen, die Glücklichpreisungen von Jesus daraufhin durchgehen, wenn es das wäre, dann hätte er Folgendes gesagt. Freut euch, ihr Armen, ihr seid gut dran. Ihr seid zwar arm, ihr werdet arm bleiben, vielleicht sterben eure Kinder an Hunger, aber im Himmel wird es besser. Freut euch, ihr Gefangenen. Ihr seid im Gefängnis. Ach, ist doof, ne? Aber bleibt mal schön da im Gefängnis. Vielleicht sterbt ihr. Ist ein bisschen nass, ein bisschen kalt. Aber im Himmel gibt es keine Gefangenen mehr. Ist das nicht gut? Ich finde das zynisch. Ich kann mich darüber nicht wirklich freuen. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, biblischer zu werden. Dass wir die Bibel ernster nehmen müssen. Denn was Jesus sagt ist, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren erfüllt. So steht es da. Heute. Jesus wird mal gefragt, wir würden gerne wissen, wann kommt denn das Reich Gottes? Es passieren so viele Dinge, die Römer bedrängen uns, es gibt so Zeichen, wir sehnen uns danach, dass Gottes Reich kommt. Kannst du uns mal die Zeichen der Zeit deuten? Kannst du uns mal sagen, wann ist es soweit? Und Jesus sagt, ja, kann ich. Und er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17. Wir dürfen das nicht aufs Jenseits vertagen. Wir können nicht einfach sagen, ja, Gott macht das schon. ohne unser Zutun. Der macht das einfach. Der schafft alle Gefangenschaft ab und alles Blöde nimmt er weg. Sondern Jesus bezieht uns mit ein und sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wisst ihr, Jesus macht so Dinge wie, also einer meiner Lieblingsbeschreibungen dessen, was mal im Himmel sein wird, ist der Tisch, den Gott uns decken wird. Von allen Nationen werden sie kommen und an diesem Tisch sitzen. Ich finde das ganz wunderbar. Im Propheten Jesaja ist uns das so ausgemalt. Und wenn ich mir Himmel vorstelle, dann ist das immer so. Und was Jesus macht, ist, der fängt an zu feiern. Der nimmt das vorweg. Die Leute wundern sich und sagen, mit wem du alles isst und trinkst. Und Jesus nimmt diese Vorstellung vorweg und übersetzt sie in sein Tun im Hier und Jetzt. Der feiert mit allem und jedem, ständig. So sehr, dass die Leute sagen, du bist ein Fresser und Weinsäufer. Und Jesus hat kein Problem damit. Er nimmt diese himmlische Vorstellung vorweg. Ich glaube, wir sind auch dazu eingeladen. Jetzt würden wir aber trotzdem gerne wissen, wie geht es denn nun ganz konkret? Und da gibt uns Jesus Geschichten. Aber vielleicht nochmal das, die Predigt von Jesus, die endet nicht mit Amen und Halleluja. Die endet nicht mit, super, dass du uns endlich mal sagst, dass wir gar nicht im Mittelpunkt stehen. Super, dass du sagst, es geht schon jetzt los und wir sollen anpacken. Super, tolle Botschaft. Sondern sie vertreiben Jesus aus der Synagoge und wollen ihn umbringen. Wir mögen das nicht. Wir mögen das nicht, wenn man uns sagt, du stehst nicht in der ersten Reihe. Du bist nicht der Nabel der Welt. Das mögen wir nicht. Und wir mögen es auch nicht, wenn man unsere Theologie in Frage stellt. Wir möchten bestätigt werden. Wir möchten immer das Gleiche weiterglauben dürfen. Sie wollen Jesus umbringen. Und Jesus erzählt, um dieses Thema zu vertiefen, das, was ihm offenbar am wichtigsten ist. Ungefähr 100 Mal kommt das vor im Neuen Testament, die Rede vom Reich Gottes. Und Jesus erzählt vor allem Geschichten. Er sagt nicht, es ist erstens, zweitens, drittens, das lernst du auswendig, dann wirst du getauft, dann sitzt du auf dem Platz bis zum Ende deines Lebens und dann bist du safe und dann kommst du in den Himmel. Sondern Jesus erzählt Geschichten, die sich hineinerzählen wollen in ihr Herz. Und er erzählt sowas. Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Da sprach er, wem gleicht das Reich Gottes? Womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf es in seinen Garten. Und es wuchs und wurde ein Baum. Und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ich vermute, kennt ihr schon, ne? Schon mal gehört? So ganz grob? Vermutlich. Nun ist es aber so, dass das Reich Gottes ein Begriff ist, außerhalb von Israel kennt man den schon mal gar nicht. Wenn du zu einem Römer gehst und sagst, Mensch, ich vertraue auf das Reich Gottes, da freue ich mich ganz doll darüber und das kommt und... Wie heißt das Wort? Reich Gottes? Also mein Kaiser hat ein Reich. Das ist sehr groß. Du gehörst übrigens auch dazu. Aber dass Gott jetzt König, sagt mir jetzt nichts. Wenn du einen Griechen zur Zeit Jesu fragst, genau das Gleiche. Wie ist es mit den Juden? Wie ist es eigentlich mit dem Begriff Reich Gottes in der Bibel von Jesus? Auch nicht so ganz anders. Jesus war ja ein Bibelleser, der denkt sich viele Sachen nicht einfach aus, sondern nimmt sie der Bibel. Und Zentrum des Alten Testaments sind die 5 Bücher Mose. Das ist das Zentrum vom Zentrum der Bibel Jesu. Kommt der Begriff Reich Gottes aber gar nicht vor. Kein Wort. Wenn du die Geschichtsbücher nimmst, die Königebücher, Samuel, kommt der Begriff Reich Gottes gar nicht vor. Wenn du die frühen Propheten liest, kommt der Begriff Reich Gottes gar nicht vor. Bei den späten Propheten, die Theologen unterscheiden das so, frühe und späte Propheten. Und späte Propheten, das meint, das sind die Propheten, als in Israel alles kaputt gegangen ist. Als die Nachbarvölker gekommen sind und dieses kleine Israel mal eben platt gemacht haben. Aber Israel hatte die Verheißung Gottes. Und viele Propheten haben gesagt, Gottes Wort schützt uns. Sein Königtum wird ewig bestehen, ist David gesagt worden. Da kann uns nichts passieren. Aber sie sind gekommen und haben Israel überfallen. Sie haben Menschen getötet. die Soldaten waren zu schwach. Und das ungeheure Geschar, die sind sogar in den Tempel hineingegangen und sie haben die Bundeslade genommen. Keiner weiß mehr, wo die 10 Gebote geblieben sind. Gott hatte sie geschützt. Jetzt wurden die einfach weggenommen. Die goldenen Gefäße, das Heiligste vom Heiligsten, kaputt gemacht. Dem Erdboden gleich gemacht, Tempel kaputt, Königtum kaputt, der Thron nicht mehr da. Normalerweise ist es so, an dieser Stelle, das kann man in der Antike an ganz vielen Stellen zeigen, eine Religion ist an dieser Stelle am Ende. Wenn die Hauptstadt überfallen wurde, wenn der König nicht mehr da ist, dieser Gott kann nichts, der hat sie nicht geschützt. Diese Religion, die kannst du entsorgen, die brauchst du nicht mehr. Nehmen wir die Religion von den Besiegern, die ist offenbar besser, der Gott kann mehr. Nicht so in Israel. Jetzt fangen die Propheten an, von Gott als dem König zu reden. Unser König sitzt nicht mehr auf dem Thron, aber wir haben einen Herrn, er sitzt auf dem Thron. Wenn alles kaputt ist, fang an, das Lied vom göttlichen König zu singen. Fang an, dein Herz daran zu gewöhnen. Gott kann, Gott wird und Gott tut es schon jetzt. Die Rede vom Reich Gottes ist die Rede aus dem Untergang, ist die Rede aus den enttäuschten Hoffnungen heraus. Wenn du glaubst, da ist niemand mehr, der irgendwas tun kann, wenn alle Hoffnungen weg sind, dann gewöhn dein Herz an diesen großen Gedanken. Er ist König. Gottes Reich ist noch nicht zum Ende. Er wird sich zeigen und er zeigt sich. Lerne, ihn zu sehen. Tja, will ich ja gern glauben. Aber da ist die Sache mit den Nachrichten von gestern Abend. Da sind die unerhörten Gebete. Vielleicht erleben einige von euch das anders, dass eure Gebete alle erhört werden. Gott sei mit euch. Gott segne euch, ihr geistlichen Glückskinder. Bei mir ist anders. Und bei ganz vielen ist es anders. Und viele kommen damit nicht klar, die Nachrichten zu sehen und all das Schreckliche zu sehen. Jesus, hilf mir dabei. Jesus erzählt Geschichten. Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. Das Reich Gottes gleicht einem Sauerteig. Und vielleicht habt ihr euch jetzt schon mal ein bisschen empört heute Morgen. Habt ihr euch schon mal ein bisschen geärgert? Ich gebe euch mal ein bisschen Hilfe, falls das bisher noch nicht passiert ist, dass ihr euren inneren Ärger mal so ein bisschen herankommt. Jesus macht jetzt Folgendes, dass er sagt, wollt ihr wissen, wie Gott wirkt? Soll ich euch das mal erklären, was Gott tut unter euch? Wollt ihr mal die Größe Gottes, sein Wirken unter euch sehen? Und vielleicht sagst du so, ach ja, also jetzt wo ich schon mal gerade da bin, doch, könntest du mir mal zeigen bitte? Schön, gerne. Und was dann kommt ist, das würde Jesus in seiner Tasche pulen. Guck, ich zeig's dir. Aber ich sehe gar nichts. Ja, ist auch sehr klein. Oh, jetzt ist runtergefallen. Findest du ja gar nicht wieder. Ich habe nichts, ne? Aber du würdest den Unterschied nicht merken. So ein Senfkorn, das ist so klein, so winzig. Und Jesus vergleicht die Wirksamkeit Gottes mit einem Senfkorn, mit dem kleinsten Korn, was es überhaupt nur gibt. Das ist ärgerlich, das ist empörend. Du stellst so eine Frage und dann so eine Antwort. Und vielleicht merken wir, ja, das ist wirklich enttäuschend. Und vielleicht merkst du auch, wenn du an deine eigenen inneren Gebete denkst, ja, so geht es mir manchmal auch. Vielleicht merkst du das auch, wenn du an die Gemeinde denkst und denkst, so große Verheißungen in der Bibel. Ja, ist ganz schön, was wir hier machen, aber ich könnte es mir auch noch anders vorstellen. Früher war es schöner, vor Corona war es besser. Und jetzt? Wo sind eigentlich unsere Kinder? Wo ist dies, wo ist das? Und ich sage euch mal ein Geheimnis. Wenn ich sonntags morgens so zum Gottesdienst fahre, ich sehe manchmal lange Schlangen vor den Bäckern, aber vor Kirchen? Eher nicht. Es scheint so eine neue Realität zu sein. Ist das nicht unglaublich tröstlich, dass Jesus dann sagt, ja, das Reich Gottes ist wie so ein Senfkorn. Du brauchst nicht nach dem fragen, was schon von ganz alleine blinkt. Dann müssten wir, Woran müssen wir an Amazon glauben oder an, ja, so an Autofirmen oder so? Das wäre echt super. Also es gäbe so Dinge, denen wir uns ganz anvertrauen könnten, wo wir sagen, die haben echt Zukunft und Hoffnung. Kirche ist gerade so ein bisschen in Westeuropa auf dem sinkenden, also unser Einflussbereich, die Leute denken so, Mensch, ihr habt eure Zeit gehabt, jetzt kommt was Neues. Da muss man erst mal klarkommen. Und es ist nicht irgendwie auch tröstlich, dass Jesus sagt, guck mal, so ein Senfkorn ist echt klein, aber da drin liegt Kraft. So ein kleiner Krümelteig, das ist echt winzig, aber das hat Kraft. Du packst diesen Krümelteig in so einen ganzen Bottich mit anderem Mehl und Wasser. Und hat jemand schon mal Sauerteig gemacht? Okay, das ist gut, dann kann ich, ich nehme ich auch nicht. Dann schlaumeiert ihr nachher nicht, ja. Aber ich habe mir sagen lassen, das macht echt den Unterschied. Das steckt den ganzen Bottich an, dieses bisschen Sauerteig. Das Kleine hat Kraft, eine unfassbare Kraft. Und das Schöne ist, dass Jesus jetzt sagt, nicht sagt, ja, du bist klein, aber ist halt so. Musst du dich mit abfinden. Der liebe Gott macht sich eben, der versteckt sich gern. Ist klein, aber musst du halt das Kleine anbeten. Bete das Senfkorn an. Nein, das Kleine hat Kraft. Lasst uns die Kraft des Senfkorns nicht unterschätzen. Lasst uns die Kraft des Sauerteigs nicht unterschätzen. So ein kleines Korn, das sprengt den Boden auf. Das wächst dem Himmel entgegen. Du kannst nur staunen. Das Reich Gottes ist eine kraftvolle Größe. Unterschätze die Kraft des Reiches Gottes nicht. Niemals. Auch wenn du manchmal denkst, ist doch bloß ein Senfkorn. Es hat diese Kraft. Ich möchte euch einen Gedanken zum Schluss noch mitgeben. Für mich ist er der wichtigste geworden. Vielleicht seid ihr schon satt geworden oder habt noch irgendwelche Fragen, denn man kennt das doch. Ihr kriegt das doch hin, auf dem Stuhl zu sitzen und was anderes zu denken. Macht das gerne, ja? Aber für diejenigen, die sagen, ich möchte noch einen Gedanken, warum eigentlich zwei Geschichten? Für mich ist das der wichtigste Gedanke an diesem Doppelgleichnis. Denn es gibt nur ganz wenig Doppelgleichnisse bei Jesus. Einmal ein Dreifachgleichnis und wenige Doppelgleichnisse. Und das heißt zum einen, Achtung, das Thema ist fett gedruckt. Es handelt sich hier um ein wichtiges Thema. Die Fragestellung, wo und wie wirkt Gott in dieser Welt, ist wichtig. Damit sind wir nicht ein für alle Mal fertig. Sag ich euch nicht nur ein so ein Verslein und dann nehmt mit und dann kommt damit klar bis zum Rest eures Lebens. Du kriegst noch eine zweite Geschichte. Also erstmal, das ist fett gedruckt. Und wenn du nur eine Geschichte hast, du könntest auf Abwege kommen. Du brauchst eine zweite, die erste ergänzt. Doppelgleichnisse erzählen immer von unterschiedlichen Perspektiven. Die sagen nicht einfach nur das Gleiche in einem anderen Bild, sondern in der Reibung gibt es eine Ergänzung des Gedankens. Worin liegt nun der Unterschied dieser beiden Gleichnisse? Finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Warum? Also beide haben das gemeinsam, aus dem Kleinen kann was Großes werden. Haben wir verstanden, ne? Hätte uns aber ein Bild auch gereicht. Wissen wir, so ein kleines Korn wird ein großer Baum draus. Alles klar, okay. Aber worin ist der Unterschied dieser beiden Geschichten? Und da möchte ich euch zum Schluss noch ein Gefühl für erwecken. Das Senfkorn wächst nach oben und da wird was erkennbar und es macht einen Unterschied und es strukturiert sich was. Beim Sauerteig, Leute, die schon mal gebacken haben, haben mir gesagt, du, das ist ganz schön faszinierend. Aber was du da nicht machen kannst, ist, dass du, wenn da hinterher so ein ganzer Sauerteig draus geworden ist, dass du nochmal sagst, so der ursprüngliche Sauerteig, ich würde dich mal ganz gerne loben. Ihr habt einen super Job gemacht. Das geht nicht, weil der hat sich mit dem Ganzen vermischt, vermengt. Der hat was getan, aber er ist überwältigt worden von dem anderen. Und gerade so wirkt er. Beim Senfkorn, da strukturiert sich was. Da zeigt sich erst ein Halm und dann irgendwann entsteht ein Stamm und dann entstehen da Bäume. Also nicht diese normalen Senfkornhalme, sondern Jesus spricht von dem Baum. Der kann so bis zu 4 Meter groß werden. Ja? Und irgendwann zwitschern da oben die Vögel drin. Du hast den Eindruck, das geht immer weiter, immer dynamischer und irgendwann ist ganz groß und die Vögel singen, alles ist gut. Und du kannst das Reich Gottes auf dieser Sicht beschreiben. Du kannst sagen, wie viele Stühle stehen hier, wie viele Menschen kommen, wie groß ist euer Etat, wer ist der Kassierer? Kannst du sagen, war wahrscheinlich auch schon mal besser. Ne? Ja, aber gerade ist ganz gut oder ist so und so. Alles Zahlen, alles, wie viele Gruppen haben wir, ich habe das ja hier gesehen, was ihr so habt, alles Senfkornstruktur. Ihr als Gemeinde seid eine Senfkornstruktur. Und jede Gemeinde ist das. 141 Gemeinden im Landesverband und irgendwo in Essen sitzt der Seidlitz und kaut auf seinem Bleistift und auf seinem, alles Senfkorn. Braucht man. Ich finde es echt wichtig, dass es da jemanden gibt, der auch mal rumreißt, sich ein Bild macht. Alles gut. Senfkorn. Die Sauerteigfunktion ist anders. Die Bestimmung des Sauerteigs ist es, überwältigt zu werden, sich ganz reinzugeben, durchmengt zu werden. Macht einen Unterschied. Wirkt da drin, aber du kannst nicht mehr unterscheiden, was ist denn jetzt eigentlich der ursprüngliche Sauerteig und was ist... Sollen wir uns nicht fernhalten von dieser Welt? Wir sind doch nicht aus dieser Welt. Aber Jesus sagt, in dieser Welt, mittendrin, gebt euch rein, gebt euch hin. Ihr müsst nicht bis Sonntag warten, bis ihr was Frommes sagen könnt oder bevor ihr erlöst gucken könnt oder bevor ihr zu jemandem nett sein sollt. Ihr könnt mitten an der Aldi-Kasse einfach da Reich Gottes leben. Das ist mir jetzt noch nie passiert, dass dann an der Aldi-Kasse jemand gesagt hätte, oh, zu welcher Gemeinde gehen Sie denn? Könnte ich da auch hin? Wann kann ich mich taufen lassen? Passiert nicht. Aber wisst ihr, ich habe das neulich erlebt, das war in Düsseldorf am Hauptbahnhof, da habe ich morgens es war 10 Uhr, eine Predigt gehört. Und diese Predigt ging so, darf man bei euch Fäkalsprache benutzen im Gottesdienst? Dann im Originalton. Dieses Scheißleben, ihr seid alle Schweine, ich könnte euch alle umbringen. Das war so der Tenor dieser Predigt und er hat es wiederholt. Laut. Es ging mir richtig zu Herzen. Dieses Scheißleben. Ich hasse euch alle. Ich könnte euch alle umbringen. Und er wiederholte es wieder und wieder. Und er hat mich eine Zeit lang verfolgt. Ich dachte schon, vielleicht gehen wir zur gleichen Kirche jetzt. Und ich dachte aber auch, ich möchte zu deiner Gemeinde nicht gehören. Ich möchte diese Botschaft nicht verkündigen. Ich möchte die Menschen anders sehen. Ich möchte das Leben anders sehen, als du es gerade beschreibst. Und ich glaube, Jesus tut das. Er beschreibt das Leben anders. Er gibt uns eine Hoffnung. Er gibt uns ein anderes Bild von den Menschen. Und es geht nicht nur darum, dass wir plötzlich viele werden. Wisst ihr, der Senfkornbaum hat auch sein Vergehen. Irgendwann wird er alt und trocken und dann ist so ein Senfkornbaum auch mal am Ende seines Lebens. Das ist so. Bei allem Organischen ist das so. Aber das Senfkorn selbst wird immer seine Kraft haben. Und der Sauerteig selbst wird immer seine Kraft haben. Und ich lade euch ein, dass ihr gerne immer auch den Unterschied macht und dass ihr sagt, und wir sind die Besten und wir sind nicht nur evangelisch-freikirchlich, sondern sogar Brüder und Bekenntnis und die wahrhaft Gläubigen und wir machen es gut hier, kommt zu uns und bei uns ist schön. Alles gut. Ich lade euch aber auch ein, dass ihr Sauerteig seid in dieser Gesellschaft. Dass ihr mit denen zusammenwirkt, die auch das Gute auf dem Zettel haben, die auch die Gerechtigkeit vermehren wollen, die auch wollen, dass diese Welt liebevoller wird und hoffnungsvoller, dass ihr euch mitbeteiligt, dass ihr euch mit einbringt in den Diskurs dieser Welt. Es ist nicht nur Abgrenzung unser Job, es ist nicht nur Senfkorn unser Job, sondern auch, dass wir uns einmischen und dass wir uns überwältigen lassen und dass wir hinterher staunen, wow, dass das einen Unterschied gemacht hat, hätte ich nicht gedacht. Jesus sagt, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere überlasst ihm. Amen.